Aber über was sprechen wir denn noch?
Über was sprechen wir noch? Gopstopper müssen wir auf jeden Fall erwähnen. Sie sind wieder da.
Ja, die können wir gleich am Anfang. Flo ist Gopstopper. Und dann können wir sagen... Flo hat wahrscheinlich leider hier verkackt. Es tut mir leid. Dann können wir sagen, du hast die in Dubai für ein Schweinegeld gekauft. Mhm. Nee, in Abu Dhabi.
Nee, in Dubai.
Also, die hast du in Dubai gekauft.
Aber sie sind überall anscheinend und kosten überall ein bisschen was.
Weil sie einfach ein so hochwertiges Produkt sind.
Ich habe mir aber gedacht, das ist auch gefährlich für Kinder, Gopstopper, weil... Mhm. Weil du das runterschluckst.
Wenn du es runter, ja, genau. Oder die Nase steckst.
Boah, ja.
Das habe ich ja als Kind gemacht.
Oh, also, Gott, oh Gott.
Also nicht wie Gopstopper, aber...
Was ist dann passiert? Was hast du dir in die Nase gesteckt? Gummibärchen oder wie?
Nee, so eine kleine Murmel.
Oh Gott.
Und dann muss man zum HNO-Arzt. Der kann das ja mittlerweile easy rausziehen. Darüber können wir auch sprechen.
Okay.
Die große Medizinfolge.
Mit den Medizinexperten Daniel Flo.
Oh Gott, das riecht nach sehr viel Fake News.
Ja. Dann erzähl ich damit.
Dann erzähle ich die Sache mit meinem Paket.
Das mach mal.
Ich muss da noch dringend nach Hause, um zu gucken, ob jemand in meiner Wohnung ist. Der Paket in meinem Namen.
Stimmt. Das machen wir gleich am Anfang und dann leiten wir über auf die Narkose. Weil und? Wenn du dann nach Hause kommst, dann wirst du vielleicht narkotisiert.
Ja, dann werde ich narkotisiert. Oh Gott. Ich hab zu meinem Nachbarn schon gesagt, dass er bitte mal schauen. Er hat gemeint, ja, deine Wohnungstür ist zu. Also so ist schon mal alles gut.
Aber es läuft dann Föhn.
Nee, oh Gott. Oh Gott.
Aber es ist ein leichtes Kindersingen. Durch den
ein Kindersingen? Was ist das? Also wie?
Ein leiser Kinderchor.
Oh Gott. Du weißt, ich komme in meine Wohnung und da stehen da fünf Kinder und singen Weihnachtslieder.
Ja, in weißen, gruseligen Gewändern und mit langen schwarzen Haaren. Fünf Zwillingsmädchen.
Gott, wie in so einem Stephen King-Film. Oh Gott.
Hilfe.
Oh Gott. Ja. Ja gut, los geht's.
Und damit.
Wir am Feierabend. Der Podcast.
Prost.
Herzlich willkommen bei
Wir am Feierabend.
Genau, diesmal mit, wie ihr schon rausgehört habt,
der Dani
und dem Flo. Ja, wir sitzen hier bei mir und trinken mal wieder den guten...
Ja, natürlich den blauen Zweigeld, was ja, sonst. Klar. Und ich habe den Mund voll und es knarzt und knitschert und knubbelt in meinem Mund. Denn, was ist zurück, Dani?
Ja, die Gopstopper.
Die Gopstopper sind zurück.
Und zwar habe ich die noch in meinem Abu Dhabi-Dubai-Urlaub gekauft. Das letzte Mal hatte ich die ja in den USA organisiert. Jetzt in Dubai haben die mich, die guten, hochwertigen Gopstopper, 5 Euro umgerechnet gekostet. Eine Packung mit wie viel Gopstopper sind denn da eigentlich normal drin?
Der steht nicht drauf, aber ich würde so vom Gewicht her und von der Menge her schätzen, dass es schon fast 100 sind.
Mhm.
Also das Gewicht wird hier angegeben mit, das ist leider alles auf Arabisch. Warte mal, ich mache immer noch komische Geräusche damit.
Mhm.
Mhm. Also die laufen auch bald ab.
Ach Mensch.
Gopstopper sind nicht lange haltbar bis Ende des Monats.
Quatsch.
Weil da so viele natürliche Inhaltsstoffe drin sind,
dass
das natürlich auch irgendwann mal schlechter. Nee, da steht jetzt leider kein Gewicht drauf. Das kann ich nicht sehen. Also 9 Stück haben irgendwie 15 Gramm. Und dann kann man sich ausrechnen, wie viele drin sind. Aber es steht nicht drauf.
So viel Spaß beim Ausrechnen.
Genau, nee, also es ist aber eine ordentliche Portion.
Wir haben doch das letzte Mal, haben wir doch übersetzt, was Gopstopper heißt. Dauerlutscher, oder? Mhm. War das? Und Gob an sich, G-O-B, heißt ja übersetzt auch, ich glaube, Fresse oder so. Shut your Gob. Sagt man auch. Also halt deine Fresse vielleicht.
Ja.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob...
Das kann sein, aber man kann sehr schlecht... Ich merke schon, man kann schlecht sprechen, wenn man das im Mund hat.
Das ist das... Ach, dann nehme ich ja.
Deswegen soll man vielleicht auch auf einmal 9 Stück essen, damit sich's im Mund noch ein bisschen...
Aber ändern die jetzt... Ändern die mal ihre Farbe noch, wie sie versprechen? Nein. Also, ich esse jetzt einen grünen. Mal gucken, welche Farbe der später dann hat.
Also meine haben sich von orange und rot nicht geändert.
Komisch. Das versprechen die ja eigentlich, gell? Naja, Hauptsache, wir haben auch noch was anderes gegessen. Und zwar waren das selbstgemachte Nudeln mit Gemüse. Und
war sehr gut.
Hier, das leckere Zuckerbrot von meiner Tante. Sagt man Tante Sophie, wenn das die Schwester von meiner Oma ist?
Was ist das? Großtante? Ich weiß es gar nicht. Ich bin ganz schlecht in sowas.
Aber das ist ja irgendwie die Oma. Also Oma, Nee. Schreibt es in die Kommentare.
Ich verwechsel auch immer Großnichten und Großcousins. Das auch. Kann ich alles nicht mehr. Ganz kann mir alles nicht merken. Aber was auch schön ist, hier brennt ein behaglich weihnachtliches Duftlicht, eine Duftkerze mit großartigem Apfelduft. Und das Weihnachtlicht bringt hier einen kleinen Weihnachtszauber noch in dieses,
ja,
in dieses Zimmer.
Um den Spirit zu wahren, ja.
Ja, und es macht hier so eine Behaglichkeit.
Ja, behaglicher als vielleicht bei dir dann daheim.
Ich hoffe nicht, ich müsste eigentlich zu Hause sein, denn wer weiß, was da los ist. Mir hat heute mein Nachbar auf Facebook geschrieben, also ich kenne den, weil der hat, also eigentlich wohnt sein Bruder in der Wohnung und er ist nur ab und zu mal da, wenn der Bruder irgendwie mal wieder ein paar Monate im Ausland ist oder halt nicht da ist, dann wohnt er da ein paar Monate drin und der hat mir geschrieben, weil wir uns halt auch kennen, vielen Dank, dass du mein Paket heute angenommen hast. Total super. Wann bist du denn zu Hause? Wann kann ich es abholen? Und ich habe ihm dann so zurückgeschrieben auf Facebook. Du, ich bin um 7:15 aus dem Haus gegangen und komme heute Abend irgendwann mal um 10:30, 11 nach Hause. Ich bin gar nicht da. Ich kann dein Paket nicht angenommen haben. Und dann war erstmal so eine halbe Stunde nix. Dann hat er mir halt so einen Screenshot geschickt, wo halt wirklich DHL, also der DHL-Bote, hat halt wirklich gesagt, dass ich das Paket angenommen hätte und dass ich das Paket auch unterschrieben hätte.
Voll gruselig.
Also, ich weiß jetzt nicht, was da los ist. Also, entweder der Paketbote, wovon hoffentlich auszugehen ist, hat einfach gelogen und hat gesagt, ja, das ist der Nachbar gegenüber, komm, das schreibe ich einfach mal rein. Und ich sage, der hat auch unterschrieben und so. Mein Name ist auch falsch geschrieben, weil die Leute immer Probleme mit dem Umlaut haben.
Aber also, was halt auch komisch ist, weil man kann, mein Papa zum Beispiel als Hobby trägt auch manchmal eben Zeitungen aus. Man kann das ganz leicht nachvollziehen, auch wer wann wo was ausgetragen hat. Das heißt, wenn du jetzt willst, dass der Ärger kriegt, ist da sein Job ganz leicht los. Ja, weil also, das wäre ja auch aus datenschutzrechtlichen Gründen ginge das ja gar nicht.
Also das Paket ist hoffentlich noch irgendwo. Mhm. Bei mir kann es eigentlich nicht sein. Es gibt auch nur zwei Leute, die Zugang zu meiner Wohnung haben oder die einen Schlüssel dafür haben. Das ist mein Vater und mein Vermieter. Schrägstrich meine Vermieterin, aber warum sollten die denn da, also nein.
Und vor allem halt auch noch die zweite Sache, okay, angenommen von Böhm, ja gut, aber auch unterschrieben von Böhm, das finde ich halt so gruselig.
Ja.
Unterschriftenfälschung?
Naja, er hat mir kein Bild der Unterschrift geschickt. Also ich habe
kein Bild von der Unterschrift. Aber müsste ja existieren, oder?
Eigentlich schon, aber der kann da irgendwas hingritzeln und so. Also man muss ja auf diesen kleinen Displays mittlerweile unterschreiben, ich tue mich da auch immer sehr schwer. Die Unterschrift, die ich da mache, die schaut auch nie so aus wie eine Unterschrift mit einem Stift. Sondern das ist immer so mit einem dicken Finger, da so mit den dicken Wurstfingern da so hingebatscht.
Ja, ja.
Und das sieht immer komisch aus. Ja, und ich meine, es ist jetzt auch der Umlaut. Also irgendwie haben alle Postboten, alle Paketboten, das mag jetzt ein Klischee oder ein übles Vorurteil sein, die haben immer Probleme mit dem Umlauten. Das heißt, der Herr Müller ist immer der Herr Muller. Mhm. Ich bin immer der Herr Bohm statt der Herr Böhm. Mhm. Also die können einfach die Ös nicht und die Äs und die Üs. Aber ich bin gespannt. Also ich wünsche auch, dass dieses Paket da ist, weil mein Nachbar braucht ja auch das Paket und der hat auch drauf gewartet. Und
es gibt ja schon immer, ich glaube, das hatten wir auch in einigen Folgen zuvor mal drüber gesprochen, so komische Paket-Stories. Ja, also ich hatte auch mal ein Päckchen von Amazon, hatte ich mir bestellt. Das war ein Aufnahmegerät. Und es war in meinem Briefkasten, aber komischerweise nur das Aufladegerät für das Aufnahmegerät drin und die Kopfhörer. Und alles andere aber nicht. Also es wurde anscheinend aufgemacht. Keine Ahnung von wem. Und der Rest reingeschmissen in meinen Briefkasten. Aber das Aufnahmegerät hat gefehlt. Und dann dachte ich, wer macht denn sowas? Weil dann will doch die Person, dass ich mich dann erst recht noch ärgere. Oder was soll das?
Ja, also. Also ja, manchmal klar. So unverständlich. Also, wobei, ja, das ist unverständlich. Ich habe mir jetzt aber heute auch beim Herfahren, als ich zu dir gefahren bin, habe ich mir auch gedacht, das kann ja sogar so weit gehen. Also, das ist ein Szenario, was. Ja. Also, ich habe mir gedacht, es kann ja auch so weit gehen, dass dann einfach irgendeiner meiner Nachbarn das angenommen hat. Der sich dann denkt, boah, geil, ein Paket, was ist denn da Tolles drin, das behalte ich ja. Und dann gibt der halt einfach irgendeinen Namen an und das ist halt zufällig meiner.
Aber dann müsste doch der Postbote auch sehen, Moment mal, Sie sind da nicht der Herr Böhm. Der Postbote sieht doch, mit welchem Namen.
Aber vielleicht hat er den auch, also es kann ja zum Beispiel auch sein, das passiert bei uns in der Arbeit total oft, gut, das ist jetzt nochmal eine andere Situation, aber dass der halt im Treppenhaus jemandem begegnet und dann sagt der halt einfach, dann sieht der einen Paketboten das rumirren von Flur zu Flur und von Tür zu Tür und versucht, dass wie der Paketbote es irgendwo abgeben möchte. Und dann sagt er, hallo, geben Sie es mir. Und dann, wer sind Sie? Ja, ich bin der Herr Bohm. Oder ich bin irgendjemand anders. Und dann gibt das dem halt. Weißt das du, will was? Ich jetzt meinen Nachbarn nicht unterstellen. Ja, aber das könnte natürlich auch sein. Der hat jemanden zufällig getroffen und sagt, ja, ich nehme es mit. Also es passiert mir auch oft in der Arbeit, wenn ich dann runterfahre zufällig mal und bin dann irgendwie kurz mal 3 Minuten an der frischen Luft. Dann kommt ein Paketbote. Gut, die kennen einen natürlich in der Arbeit. dann sagt er, ja, ich habe irgendwie das für den und den. Dann sagt er, ja, das ist mein Kollege, gibt's mir mit, da müssen Sie nicht hochfahren. Und wenn der den jetzt unten vor der Tür abpasst, das ist hier ein Paket für Herrn, weiß ich nicht, Paket für Herrn Huber. Können Sie das annehmen? Wer sind Sie denn? Und dann sagt er halt irgendeinen anderen Namen und nicht seinen, um dann das Paket zu behalten. Könnte auch sein, weiß ich nicht, ich bin sehr gespannt. Also,
aber, also, ja, krass.
Also es könnte natürlich auch sein, dass der einfach einen falschen Namen angegeben hat und das Paket angenommen hat, in der Hoffnung, dass da was Cooles drin ist, was er behalten kann.
Ja, ja, jetzt hatte ich eben, was ist denn in dem Paket drin? Also,
das habe ich ihn jetzt gar nicht gefragt.
Weil das wäre natürlich auch noch interessant, wenn man so sieht, ach okay, das ist ja echt was Größeres. Was
ja, das weiß ich jetzt nicht.
Aber warum sollte man willkürlich so, ach Mensch, dieses Paket, das interessiert mich aber deswegen... gebe ich jetzt einfach mal an, ich werde der und der, unterschreibe jetzt auch noch mit falschem Namen, in der Hoffnung, dass der Postbote das nicht checkt und nehme das. Das ist schon eine krasse Aktion,
wenn man nicht mal weiß, was das für ein Paket ist. Ja, vielleicht ist es, vielleicht, ich meine, das hat ja alles einen Wiederverkaufswert. Die meisten Sachen sind ja schon bezahlt, weil ja keiner mehr auf Rechnung bestellt. Sondern, also, weißt du, was ich meine? Wenn er natürlich auf Rechnung bestellt hat, dann hat er Pech gehabt. Aber der hat es sicher schon bezahlt und mit Kreditkarte bestellt und dann ist die Ware schon mal gezahlt. Und dann hat derjenige, der es gekriegt hat, halt komplett die Ware. 100%.
Aber das hatte auch mal mein Freund, den Fall, dass er sich eine Xbox hat zu Weihnachten nach Hause bestellen lassen. Und es hieß dann, ich weiß noch nicht, ob das erlaubt ist, aber das wurde im Flur abgestellt, das Paket.
Ja.
Und es war dann nicht mehr da. Also halt auch so, wurde es wirklich im Flur abgestellt, hat es einer der Nachbarn einfach genommen, das Paket war nicht mehr da, es war aber schon alles bezahlt. Okay. Und dann hat er aber schon auch wieder das Geld zurückgekriegt, eben wegen dieser Versicherung. Also Amazon ist da,
also es kann schon sein, dass Amazon da auch relativ unkompliziert dann im Endeffekt ist. Ich weiß
es aber nicht. Aber wenn es, ich meine, das, darauf kann man sich nicht immer verlassen. Nee, das ist total traurig, dass es irgendwie manchmal zu solchen Fällen kommt.
Ich hatte das aber auch mal, ich hatte das dieses Jahr mal, dass mir eine gute Freundin hat mir was zum Geburtstag geschickt. Und ich hätte es eigentlich viel früher vermuten können. Es war halt einfach so, es hieß irgendwie so beim Nachbarn abgegeben und ich habe halt dauernd auf irgendeinen Nachbarn gewartet. Und da stand halt einfach nur bei Nachbarn abgegeben, kein Name. Und ich hätte eigentlich darauf kommen können, dass sie es unten bei mir beim Architekturbüro, da werden alle Pakete bei uns abgegeben, die sammeln das auch fürs ganze Haus. Deswegen wundert es mich jetzt umso mehr, dass sowas passiert, weil das Architekturbüro, der hat halt jeden Tag 5 Pakete und die holen sich die Leute so nach und nach ab. Aber dem ist das auch wurscht. Der stellt die alle in eine Ecke und der läuft aber auch nicht den Leuten nach. Also der kommt nicht zu mir und hat gesagt, hier ist übrigens ihr Paket seit über 10 Tagen. Weil ich bin gar nicht drauf gekommen, dass es da ist. Ich habe da erst relativ spät geschalten, weil es ist beim Nachbarn abgegeben und ich habe nicht dringend drauf gewartet. Aber ich habe mir dann doch irgendwann gedacht, hey, jetzt könnte das Paket dann doch mal da sein. Und deswegen, also hat es mich jetzt gewundert, dass es nicht unten beim Architekturbüro abgegeben wurde. Aber man kann jetzt niemandem was unterstellen, aber es kann durchaus sein, dass da Leute wohnen, die halt einfach ein Paket unterschlagen. Also das weiß man ja nicht.
Komisch immer, ne?
Und der Trick ist eigentlich wirklich gut. Ja. Also du kannst, natürlich, es wird kein Mensch wird den Paketboten zur Gegenüberstellung bringen können und da gibt es nie mehr, also bei uns wohnen so viele Leute in dem Haus, da wird es nie mehr dazu kommen, dass irgendjemand sagt, ich habe es aber dem gegeben. Und dann fliegt es auf. Aber,
weil dann halt auch die Leute einfach vielleicht auch nicht so Lust haben, das
nachzuverfolgen. Ja, eben.
Aber theoretisch könnte dann der Postbote Ärger kriegen, dass er das nicht kontrolliert hat, dass wirklich die Person
das echt unterschrieben hat.
Ja, aber dann das nächste Mal, dann wird dann an die Postboten gesagt, check dann auch wirklich immer, dass es die Person ist. Wirklich,
ja, klar. Aber jetzt stell dir mal vor, würdest du jetzt, wenn du jetzt hier im Hausgang vom Paketboten angesprochen wirst, ob du für deinen Nachbarn Paket annehmen kannst, würdest du, denkst du, da nach deinem Ausweis gefragt werden? Wer sind Sie? Ich bin Frau Müller. Sind Sie wirklich Frau Müller? Und dann steht auf deinem Ausgang, nein, du bist Frau Rotgang. Also.
Ja, und Flo, weißt du was? Jetzt fällt es mir gerade ein. Ich arbeite ja bei ProSieben und das suchen wir ja täglich. Jetzt lasse ich dich mal den Kopfstopper nehmen.
Ja, ich wurschtel hier noch einen Kopfstopper raus.
Bevor ich mein Thema jetzt hier neu anbringe.
Oh nein, ich habe einen Kopfstopper auf den Boden gefallen. Den darfst du mir noch geben. Das war die 3-Sekunden-Regel.
Okay. Ein orangener Gobstopper. Ja. Was das wohl für ein Geschmack ist? Bestimmt Orange.
Möglicherweise.
Eigentlich schmecken die alle nur nach Zucker, ne? Also auf jeden Fall, ich habe letztens gelesen, das wollte ich eigentlich auch bei uns in der Redaktionskonfi als Thema anbringen, dass es auch andersrum geht. Also dass Leute willkürlich an irgendwelche Menschen in Wohnungen Pakete schicken, die unterschreiben lassen. Also Oh Gott, das muss ich jetzt auch nochmal. Und dann halt einfach die quasi so bezahlen lassen, weil wenn du als Letzter das Paket unterschreibst, bist du dann auch dafür, also quasi haftest du auch dafür. Und wenn derjenige, der das bestellt hat, gar nicht existiert oder so, dann musst du dafür aufkommen. Und die versuchen dann das, da haben wir auch nochmal so Tricks rauszu. Also auch so ganz komisch, habe ich gelesen letztens. Das geht auch, ne? Aber auch ein bisschen umständlich alles und komisch, ne? Was, auf was für Ideen manche Menschen kommen.
Du, da geht glaube ich, mehr als man denkt. Ich habe mal an der Uni so einen Aushang gelesen. Und das war wirklich ein Aushang an der Uni, an irgendeinem schwarzen Brett. Da haben sie Leute gesucht, Studenten, die halt einfach ihre Adressen zur Verfügung stellen, damit da Pakete hingeschickt werden können. Das ist immer so, du musst nichts machen, du gibst uns deine Adresse, wir schicken dir Sachen, du nimmst die für uns an. Dafür kriegst du pro Paket 20 Euro, so ungefähr.
Aber dann bist du dann auch da und kannst sie dann den Leuten geben, die sie eigentlich bestellt haben, oder wie?
Ja, aber da geht es ja wahrscheinlich eher darum, dass da Sachen geschickt werden, die du halt nicht an normale Adressen schicken möchtest, weil das wahrscheinlich irgendwie Kokain,
was weiß ich, ist,
irgendwelche illegalen Pelze, irgendwelche illegal eingeführten Reptilien aus keine Ahnung woher. Und dann wollen die halt einfach eine Adresse, die verifiziert ist, wo jetzt jemand wohnt, der vertrauenswürdig ist und dem wird das Paket gegeben. Das ist halt vielleicht ein Student, der ist halt in den Semesterferien immer da oder irgendwie so. Und dann, also da war mal so ein Aushang. Vielleicht war das auch was Seriöses. Ich habe da aber sehr viel Unseriosität vermutet. Die haben auch nicht gesagt, wie viel Geld sie genau zahlen. Aber da stand halt, du bekommst pro Paket einen gewissen Betrag. Und das könnte dann schon lukrativ sein.
Wow. Aber ist das überhaupt erlaubt, das zu machen?
Ach komm, nicht. Ich weiß es nicht. Also so einfach eine Adresse irgendwo rauszukriegen, wo jemand ist, der deine Pakete annimmt. Hm. Ich meine, du kannst dir ja schon denken, wenn dir Leute Geld bieten, dass du Pakete aus dem Ausland annimmst, kannst du dir ja eigentlich, wenn du klar bei Verstand bist, schon denken, dass da irgendwas illegal ist oder so. Also das ist ja fast so wie eine Titelstory für irgendeinen Krimi.
Aber wenn dann irgendwas passiert bei der Übergabe des Pakets, es gibt ja noch die Person, die einfach ihr Paket abholen und haben will, dann spätestens an dem Tag, an dem sie das Paket abholt, könnte es dann auch doch für die Person Ärger geben. Also ich weiß nicht, das ist alles nicht so ganz zu 100% sicher.
Nee, ist es auch nicht, aber...
Ist ein bisschen sicherer vielleicht für die Person, die sich der Kokain bestellt und an den Boom liefern lässt und das dann abholt in der Hoffnung, ah, niemand hat es gemerkt. Aber es könnte ja auch sein, dann die Polizei klopft da an, sagst du dann, ja, ja, okay, aber ich treffe mich übermorgen, also übermorgen kommt die Person und holt das ab und dann seien sie halt auch da und dann können sie dann die richtige Person da festnehmen. Also
nee, wie im Tatort.
Ich weiß auch nicht. Naja, aber hoffen wir mal, dass dann nicht noch irgendwelche Leute bei dir dann daheim sind, die dich narkotisieren.
Oh, Bombenübergang.
komischer Übergang? Okay,
was? Es liegt vor mir. Träumen unter Vollnarkose. Ein interessanter Artikel in den Nürnberger Nachrichten.
Die ich mitgebracht habe, weil ich letztes Wochenende in Nürnberg war. Und mein Papa, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, trägt manchmal gerne Zeitungen aus, so als Hobby am Wochenende. Und da hat er mir natürlich wieder die Zeitung mitgegeben, die ich ja unbedingt noch lesen sollte. Und wo trifft es sich besser, als jetzt hier beim Podcast mal einen Artikel draus zu nehmen? Und da ist uns dieses Thema doch gleich.
Ja, das ist interessant, weil ich habe ja wahnsinnig Angst vor so Narkosegeschichten. Weil ich dann, wie hier auch steht, werde ich jemals wieder aufwachen? Solche Fragen stelle ich mir dann in dem Zusammenhang auch. Was sagt der Artikel, Dani? Ist es eigentlich nicht gefährlich, unter Vollnarkose gesetzt zu werden? Aber ein Restrisiko bleibt.
Der Artikel ist wirklich sehr... gibt eine große neue Information. Es ist... wie oft das geschieht, dass man nicht mehr aufwacht nach der Narkose, ist nicht ganz geklärt. Offizielle Zahlen sprechen von einem bis... Nee, stopp. Dass man mitkriegt, dass die Narkose halt nicht
so gut einsetzt. Das könnte auch passieren, ja.
Genau, das ist es. Da ist die Wahrscheinlichkeit, das ist auch sehr nicht geklärt, von einem bis zwei pro 1000 Patienten, andere von einem pro 6000. Und wie viele da nicht aufwachen, da ist die Zahl... Moment, die schaue ich gleich nach. Ich glaube, das waren 6 von irgendwie so und so 4 Millionen, aber das ist trotzdem eine... Also man denkt dann halt immer, man gehört zu diesen wenigen Leuten, denen das passieren kann. Wie war denn deine eine Narkose, die du mal hattest? Für was war die und wie verlief die, Flo?
Ich hatte mal eine Narkose, als mir so die Polypen entfernt wurden. Da war ich 7 Jahre alt, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Okay, krass. Aber das muss ja trotzdem ein einschlägiges Erlebnis gewesen sein, wenn du sagst, dass du
dich... Ja, ich habe halt einfach vor solchen Sachen immer so Angst, weil das ist halt für mich so eine Unnatürlichkeit und ich habe dann da halt einfach Angst, dass irgendwas... Ich weiß auch nicht, also irgendwie...
Ganz kurz, ich bringe nochmal die Zahl mit rein, jetzt habe ich sie gefunden. An einer Narkose und nicht an dem Leiden, das operiert wird, sterben laut Statistik, ich habe ja gesagt 6, aber es sind nur 7 von 1 Million Patienten.
Okay. Ja, also da muss man wahrscheinlich auch eine Schwäche haben schon und ein normaler gesundheitlicher, körperlicher Gesundheit kann das vielleicht nicht passieren. Aber ich habe dann trotzdem, ich habe auch so Angst davor, so wie in so Horrorfilmen, dass man dann aufwacht, wie er da auch steht und irgendwas mitkriegt. So, deine ganze Bauchhöhle ist offen. Ah. Wie in so einem Albtraum und du siehst das halt alles, weil die Narkose irgendwie nur so teilweise wirkt. Oder du hast krasse Schmerzen, aber... Dein Schmerzzentrum ist nicht betäubt, aber du kannst nicht schreien, weil deine Sprache betäubt. Also wie in so einem Horrorfilm oder in so einem
Albtraum. Aber ich glaube, davon habe ich noch nie gehört, dass das Schmerzzentrum nicht betäubt
ist. Das gibt es, glaube ich, nur in Horrorfilmen.
Ja, ich glaube auch.
Also und dass man da nicht schreien kann und irgendwelche Schmerzen hat und so. Also es ist irgendwie so.
Aber dann stirbst du ja wirklich an den Schmerzen.
Vielleicht.
Weil ich glaube, man stirbt auch schon an den Schmerzen, wenn einem jetzt alle Fingernägel rausgerissen werden. Daran kann man auch sterben. Habe ich mal irgendwo gehört.
Das sind ja wirklich philosophische Fragen.
Das war bei den Nürnberger Folter.
Ach so,
Foltergefängnissen.
Im Mittelalter irgendwie.
Da hieß, ja. Ja, also ich glaube, meine Angst ist da jetzt nicht so groß. Wobei ich mir jetzt, man kann sich ja die Weisheitszähne ziehen lassen unter Vollnarkose. Hätte ich fast gemacht, aber dann hieß es so, ja, und haben sie jetzt nichts gegessen, so die letzten
24 Stunden
oder 12 Stunden? Ja. Weiß jetzt gar nicht, sorry, Fake Fact. Aber ich meinte, nee, habe ich nicht, aber ich... Haben Sie was getrunken? Ja, schon. Ja, was denn? Milch. Ja, okay, können wir nicht machen. Weil das verschleimt ja alles. Wenn ja, sie das irgendwie, wenn da was passiert, können wir nicht machen. Meinte ich, das hat mir niemand gesagt. Ja, und dann war ich dann so verärgert. Ich hatte für den Tag mir schon freigenommen von der Schule und... Hab dann halt noch einen Arzt gefunden, der das spontan gemacht hat, mir meine 4 Backenzähne unter örtlicher Betäubung mir zu ziehen. Und ehrlich gesagt war das mir viel lieber, weil danach war ich, also ich fand es nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm, zum Zahnarzt zu gehen. Nee. Deswegen war das für mich kein Problem. Aber ich habe alles mitgekriegt, das war nicht schlimm. Alle 4 waren danach draußen. Es war auch bei mir jetzt nicht danach noch arg geschwollen. Aber ja, Ich kann mich
da echt nicht mehr erinnern. Ne? Aber meinen Zähnen. Mm. Ich habe alle Zähne noch.
Ach so.
Ja. Ich habe, bei mir war es so, dass
meine... Ja, dann steht das ja vielleicht noch an.
Nee, ich hoffe ja nicht. Meine Zahnärztin hat ja mal gesagt, also ich habe auch Weisheitszähne und ich habe ja alle Weisheitszähne drin. Oder zumindest 3 von 4. Mittlerweile, glaube ich, habe ich 4 von 4. Ich habe das gar nicht so gemerkt. Weil meine Zahnärztin hat gesagt, sie haben so ein großes Mundwerk, da passt alles rein. Und deswegen mussten, okay, die bei mir nicht gezogen werden.
Es war eine Zahnärztin.
Das war eine Zahnärztin.
Also jetzt wieder diese blöden sexistischen
Scherze. Nein, aber ich hab wirklich, da ist genug Platz überall bei mir.
Okay.
Also das ist alles gut, aber ich weiß auch nicht, ich habe letztes Jahr war ich ein bisschen verstört, weil mein Vater hatte ja letztes Jahr ungefähr zu der Jahreszeit, am 22. November hatte der seine Knie-OP, hat ein neues Kniegelenk bekommen und da haben sie in der Klinik ja wirklich, die haben ja diese Narkose und diese OP, die haben die ja aufgezogen wie ein Flug. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, vielleicht aber auch noch nicht hier im Podcast. Nee. Also da heißt es halt dann so, irgendwie so, wenn du dann da hinkommst ins Krankenhaus, dann nennen die es halt Boarding. Mhm. Und dann, wenn du dann auf diese Liege gelegt wirst, dann nennen die es halt Check-in. Und wenn sie dich irgendwie narkotisieren, dann nennen sie das irgendwie Take-off. Und wenn sie dich operieren, nennen sie es Flug. Und wenn du dann in den Aufwachraum geschoben hast, nennen sie es Landing.
Was?
Und wenn du dann aufgewacht bist, nennen sie es irgendwie Ankunft oder irgendwie so. Also es ist praktisch die
Ziel. Nett eigentlich.
Die machen die OP wirklich so analog zu einem Flug. Aber da muss man ja auch sagen, da war ich ja auch ein bisschen erschrocken. Die machen ja am Tag. Also die haben wirklich letztes Jahr im November, als mein Vater operiert wurde, die haben an dem einen Tag 5 solcher OPs gehabt.
Krass.
Das ist schon viel. Und das, wenn du mal überlegst, die machen das so jeden Tag. Also diese Knie-OP ist da, das war in Giesing, das Krankenhaus, die Klinik, wo auch echt viele Sportler und so operiert werden, die so, also da haben sie dann, in die Klinik haben sie dann 4 Monate später den deutschen Skifahrer da eingeliefert,
ja,
der sich irgendwie 5-mal das Kreuzband gerissen hat und so bei irgendeinem Skisturz. Also die machen das wirklich routinemäßig, aber die hatten da wirklich 5 OPs an dem Tag. Die operieren aber von morgens 9 bis ja, abends um 17 Uhr.
Ich habe ja schon mal von meiner Augenlaser-OP erzählt. Also ich meine, das ist ja auch am offenen Auge operiert, ohne Vollnarkose. Mhm. Hat schon, die ziehen da ja diese Lentikel da raus aus dem Auge. Und da habe ich ja auch gemeint, es ging da ja zu in diesem Wartezimmer, wie, keine Ahnung, wo geht's denn noch krass zu? Anscheinend bei einer Knie-OP.
Die Sachen sind echt so Routine
ja, mittlerweile. Ja, wirklich. So 30 Leute pro Tag, die da diese Augen-OP kriegen, wo du dann halt aber auch nicht ängstlich sein musst.
Nee, das ist was wie passiert. So in so einem Wirtshaus. Wenn du Gast bist, wirst du halt
das
so...
Das ist ein guter Vergleich.
Wirst du so wirklich so...
Bewirtet, wie wenn bewirtet du blauen Zweigeld... Danke.
Und dann geht's halt wirklich ab. Also dann hauen die wirklich eine OP nach der anderen raus. Und damit genau. Bei den Lasergeschichten... Ja gut, ich meine, da braucht man halt einfach nicht mehr so die Menschen bei dieser Lasergeschichte. Das macht halt der Laser. Du brauchst halt die Menschen, die halt auch aufpassen und alles vorbereiten. Aber die OP an sich, da muss ja keiner mit dem Skalpell sitzen und das reinzittern, sondern das macht doch alles die Maschine, oder?
Ja, also ich habe mich ja für diese Methode entschieden, wo das die Maschine gemacht hat. Die lasert das raus und die weiß auch, wie viel also genau da rausgelasert werden muss. Aber das Rausholen, das macht die Ärztin von diesem Ding. Und es gibt da eben auch noch andere Methoden, die sind günstiger und da dauert halt auch dieser Laservorgang auch noch viel länger. Meiner hat ja nur 10 Sekunden pro Auge gedauert, andere dauern wirklich 20 Minuten. Mhm.
Also, da haben wir schon mal gesagt, da darf man nicht sparen.
Nee, also ehrlich gesagt, da wollte ich nicht sparen, da wollte ich lieber... Aber ein anderer Kumpel auch von mir, der hat erzählt, ja, der hat das mit 20 Minuten, der hat auch nur 2000 Euro für die ganze Geschichte gezahlt. Das war ein Angebot, ich glaube, Coupon-Gutschein oder so auch noch.
Für
beide Augen, sau wenig Geld. Hat aber auch wirklich sich das Lasern, das hat 20 Minuten pro Auge gedauert, musste halt die ganze Zeit die Augen so aufhalten, es war unangenehm. Aber alles trotzdem selbes Ergebnis wie bei mir danach. Aber ich meine... Für manche jetzt hast du halt auch die Nerven, ne? Und für andere ja, hast du gar keine Lust, dich dem auszuliefern.
Also bei dieser Knie-OP, ich war halt echt voll baff, als das wirklich so, wo ich gedacht habe, jetzt fliegen wir irgendwie nach New York, so analog dazu. Und das Ganze hat dann auch irgendwie so, bis mein Vater wieder aufgewacht hat, der hatte die OP um 10 und dann war irgendwie so um 1:30 war dann schon alles komplett rum und er war schon voll fit und so. Also das war echt krass. Und da war eine Woche in dem Krankenhaus, dann war 3 Wochen auf Reha. 2 Tage vor Weihnachten war er schon wieder zu Hause. Also es ist das war aber gut, dass er das hat machen lassen letztes Jahr, aber das war schon, ich habe mir dann schon gedacht, hey krass, das ist schon eine Maschinerie oder ein Automatismus oder halt eine Routine, die da drin ist, das ist schon krass. Also, ja, Mensch, so ist es hier und mit hier die Narkose.
Also ich hätte keine Angst, du aber schon.
Ich bin da halt so ein bisschen so ein Schisser, ich weiß auch nicht. Also ich habe vor so unnatürlichen Sachen irgendwie immer, da steht ja auch, es ist nicht wie schlafen, sondern es ist anstrengender als schlafen, oder? Also
genau, naja. Also
das Aufwachen dann halt und so. Also.
Eben, wenn Menschen müde werden und einschlafen, werden vom Körper Botenstoffe ausgeschüttet, die im Gehirn an den sogenannten GABA-Rezeptoren andocken. Und Narkosemedikamente wie Propofol wirken an den gleichen Rezeptoren, aber... Aus dem natürlichen Schlaf kann man jemanden aufwecken, aus der Vollnarkose nicht.
Ja.
Nur während der Narkose verlieren Menschen schlagartig das Bewusstsein. Und während der Schlaf zur Erholung führt, naja, brauchen Patienten manchmal mehrere Stunden, um sich nach einer Narkose wieder fit zu fühlen.
Bei mir ist es aber auch so, um jetzt nochmal kurz den Bogen zu mir zu schlagen, warum ich vor solchen Sachen auch Angst habe. Ich bin ja generell ein Mensch, auch in anderen Ebenen des Lebens und der Lebensbereiche. Ich habe halt so Angst vor Kontrollverlust.
Ja,
das ist aber auch so ein psychologisches Ding. Das heißt, alles, wo ich nicht mehr selber die Kontrolle habe, wo ich nicht mehr selbst steuern kann, das geht mir aber ganz oft so. Also das ist auch in so Interaktionen im Alltag. Sobald ich nicht mehr Herr meiner Entscheidungen bin, habe ich ein Problem. Das heißt, dieser Kontrollverlust ist für mich ein großes Problem in allen verschiedenen Ebenen. Also da bin ich psychologisch vielleicht auch eine interessante Testperson.
Wie wäre das denn dann bei dir beim Fliegen? Weil zum Beispiel da habe ich ja eigentlich, das ist meine Flugangst, so die Angst davor, die Kontrolle zu verlieren.
Mhm.
Deswegen nehme ich meine Beruhigungstabletten, die mich so wie Propofol wirken, die teilweise, man braucht danach noch Stunden nach dem Flug, um eigentlich wieder in die Gänge zu kommen. Also es ist fast wie so ein Betäubungsmittel. Aber das beruhigt mich, dass ich das habe. Weil so bin ich dann halt außer Gefecht gesetzt, aber ich bin beruhigt.
Ich fliege
dann wäre das ja bei dir ein also.
Ich fliege ja so selten, muss ich aber wirklich sagen. Ich bin in meinem Leben ja die 4 Mal, die ich in meinem Leben geflogen bin. Aber es ist so, Fliegen ist anders, weil Fliegen, da habe ich, wenn ich geflogen bin, ist nichts mehr wie vorher. Da bin ich woanders. Ich glaube, das ist bei mir so der Unterschied. Deswegen habe ich vor dieser Art Kontrollverlust vielleicht nicht so viel Angst. Was jetzt auch wieder nicht stimmt, weil die OP, da ist ja auch alles nachher anders. Aber ich weiß auch nicht. Also die menschliche Psyche ist ja und die menschliche Psychologie, die da dahinter steht, die ist ja sehr komplex. Und der eine reagiert so, der andere reagiert so. Und bei mir ist das halt schon so, dass ich schon gerne halt Herr meiner Entscheidungen bin und immer gerne alles im Griff habe. Das ist ein Problem in verschiedenen Lebensbereichen generell. Einfach so dieses, ich kontrolliere gerne oder ich will gerne wissen, was ist und lass mich gerne ungern von anderen Leuten kontrollieren. Aber da, glaube ich, kann ich das schon so mit erklären. Das ist halt so dieses, da weiß ich halt nicht, was passiert. Da begebe ich mich komplett in die Hände von anderen Leuten. Und davor habe ich ein bisschen Schiss. Das ist, glaube ich, so dieses, diese Panik vor dem Verlust einer Kontrolle und vor dem Verlust der eigenen Entscheidungen. Psychologisch sehr interessant.
Ja. Da müsste man doch mal eine Bachelorarbeit zuschreiben.
Da kommt der alte Psychologe aus dem Studium in mir durch. Das ist hochinteressant. Da fühle ich mich wieder wie 8 Semester Psychologiestudium.
Was halt in den 60er Jahren bei dir war, ne?
In den späten 60er Jahren.
In den späten 1860er Jahren.
Nein, aber das ist, glaube ich, glaube schon, also gesagt, das ist alles so Westentaschenpsychologie und so, wie ich mir das so für mich selbst baue, aber ich glaube schon, dass es damit viel zu tun hat.
Ja.
Es gibt Leute, die mögen das, so sich komplett fallen zu lassen und komplett auch irgendwie so nicht sich, also nicht Herr der eigenen Entscheidung sein zu müssen.
Alkohol hier.
Das mag ich auch manchmal, aber ich bin auch keine Person, die durch und nach Alkoholkonsum und Genuss enthemmt ist. Also ich bin, wenn ich auch eine Flasche Wein getrunken habe, immer noch der ich jetzt bin. Ich rede noch mehr Stuss und ich rede noch mehr, aber ich bin nicht der komplett andere Mensch, was viele ja sind, wenn sie Alkohol getrunken haben. Also ist ja, die gehen ja ab, wo ich mir dann denke, was ist denn eigentlich mit dir los? So kenne ich dich doch gar nicht. Du pöbelst rum, du schreist rum, du belästigst Frauen, du belästigst andere Menschen und so. Gibt's viel, aber
glaubst
so
du, dass man dann eigentlich, dass viele, wenn sie betrunken sind, eigentlich so ihr wahres Gesicht zeigen?
Das finde ich immer schwierig. Aber es kann schon sein, ja. Dass sie dann halt einfach, wenn alle Hemmungen fallen und du hast ja... oh Gott, ich kann noch ein bisschen Psychologie
hier. Ja,
erzähl. Du hast ja dieses Freudsche Über-Ich, Ich-Es. Und ich glaube, wenn die Über-Ich-Instanz ist ja so eine Kontrollinstanz, die sich an Werten, Regeln, Konventionen der Gesellschaft orientiert. Und wenn das fällt durch Alkoholgenuss und wenn da die Barrieren wegbrechen, kann es schon sein, dass Leute dann über ihr eigentliches Ich dann mit den Trieben, mit dem ganzen Unbewussten und Unterbewussten ins Es reinrutschen und dann komplett eskalieren. Also es kann schon sein, dass...
Was aber nicht heißt, dass es dann wirkliches Ich ist. Dann ist es
nee, halt das stimmt. Genau, also das ist halt... Ich habe immer viel gehalten von dieser freudschen Theologie mit dieser Über-Ich, Ich und Es. Das mochte ich mal relativ gerne, aber das ist wissenschaftlich auch sehr umstritten. Also gerade auch, was diese Psychoanalyse betrifft und so, da sind schon viele wahre Sachen dran, aber damit kann man auch nicht alles lösen. Also es gibt schon viele Sachen, die so in der Kindheit begründet sind und in der Jugend und so, in dem, wie man erzogen wurde, aber da gibt es viele Forschungskontroversen auch mittlerweile. Und ich finde, das ist ein gutes Modell, um sich Sachen vielleicht für sich zu erklären, aber es ist jetzt wissenschaftlich auch ein bisschen umstritten. Aber ich finde, es ist schon gut und für mich ist es schon eine logische Erklärung für triebhaftes oder nicht konventionelles und nicht regelkonformes oder gesellschaftskonformes Handeln. Dass wenn du einfach Alkohol trinkst oder Drogen zu dir nimmst, dass diese Kontrollinstanz, die dich immer auf einem bürgerlichen, angesehenen und akzeptierten Level hält, dass dann plötzlich das alles so aus dir rausbricht. Das kann schon sein. Das halte ich schon für... Wahrscheinlich, aber ob das dann das wahre Ich ist, weiß ich nicht. Bei mir nicht, aber bei vielen anderen vielleicht schon. Weiß nicht, wie es ist, wenn du vollkommen betrunken bist.
Nee,
habe ich auch noch nicht erlebt.
Also, ja... Also es gibt ja, hier muss ich anfangen. Wow. Nee, manche werden ja aggressiver, manche werden irgendwie so emotional, manche irgendwie, und dann verändert, wenn man auch mal vor allem gecheckt hat, wenn man anstrengend wird, wenn man was trinkt, dann versucht man ja das nächste Mal vielleicht einfach nicht mal so viel zu trinken oder nicht mehr so zu werden. Ich glaube, ich weiß halt auch nicht, das ist jetzt hoffentlich nicht mein echtes Ich, aber ich werde dann schon auch immer manchmal so ein bisschen so, ja, emotional vielleicht.
Emotional.
Ja, aber...
Ja, aber das ist ja auch eine Seite.
Ne, also die kommt dann halt mal mehr raus. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jetzt das, wenn man was trinkt oder so, schön, dass wir eigentlich oft drüber sprechen. Ne? Auch in unserem Alkohol-Podcast hatten wir auch schon mal das Thema.
Das kann man ja auch nicht pauschalisieren.
Ja, dass es halt dann so wirklich läuft. Aber mein Freund, der sagt ja wirklich, das ist so. Deswegen die Erziehung und irgendwie die Gesellschaft, die lehrt uns ja so und so zu sein. Ja, genau. Und dann, sobald man was trinkt, dann bricht das ja weg, wie du jetzt auch sagst. Und dann kommt wirklich das so, dass wenn man nicht mit sich im Reinen ist, dann kommt das halt nochmal mehr raus. Wenn man mit sich im Reinen ist und so.
So kann man dann, vielleicht auch argumentieren, das ist interessant.
Ja.
Ich glaube schon, dass das so ein bisschen so Engel und Teufel ist. Und dass, wenn der Engel immer die Kontrolle hat und immer so drüber ist und immer alles gut ist und so regelkonform und gesellschaftskonform, dass, wenn dann der Teufel durchbricht, dann wird es interessant.
Mhm. Oder auch blöd für manche.
Oder auch blöd für manche. Also ich finde ja immer, Leute, die betrunken völlig eskalieren, das finde ich immer fürchterlich.
Mhm.
Also das ist, das finde ich bei Männern fürchterlich, das finde ich bei Frauen fürchterlich.
Ja, ganz schlimm, natürlich.
Wobei ich es teilweise wirklich, also bei Frauen finde ich es, also es passiert jetzt nicht so wirklich oft und ich erlebe das Gott sei Dank nicht so oft, aber die Tendenz oder das, was ich beobachte, ist, wenn Frauen, nicht alle, und wenn aber bestimmte Frauen wirklich betrunken sind, dann kann es wirklich sehr, sehr anstrengend sein. Das kann auch bei Männern aber so sein, natürlich, klar. Aber
dann ist es vielleicht nochmal schockierender.
Ja, ich glaube, schockierender ist ein gutes...
Weil eben, es trinken ja nicht so viele Frauen einfach zu viel. Und wenn, dann ist man halt so, oh Gott, da veränderst du jetzt... Ich meine, wenn ein Mann sich irgendwas Blödes so erlaubt, ist es ja auch so bei uns so in der Gesellschaft, ach ja, die Männer, die gehen dann halt so in die Kneipe oder so, keine Ahnung.
Ja,
so dann kommen die halt betrunken nach Hause. Ich weiß
dann
auch nicht,
halt
das
so.
Ist so. Ja, aber das ist ja, warum sollte das bei den Frauen so sein? Das ist dann, also, ist ja auch so, dass das Gesellschaftsbild, ne?
Ja, klar.
Ist beides nicht schön, sagen wir es so.
Das stimmt. Und dann trinkt man jetzt eine Flasche blauen Zweigel zu zweit und dann hat man hier wieder ein bisschen Spaß und das war ein guter Wein und man kann...
Aber kann halt auch sein, dass ich wirklich jetzt nach dem Gläschen noch so richtig, richtig aggro werde.
Ja, der Songtipp wird heute geschrien.
Ja, genau.
Ja.
Aber tatsächlich hätte ich noch einen ganz guten Songtipp von dir. Und zwar habe ich mich da, von mir, den ich, wo ich mich inspiriert fühle von dir. Flo, vor ein paar Folgen hattest du Busted vorgeschlagen mit Mr. Brown.
Nein, das war ein Glow mit Mr. Brown.
Glow!
Ja, ein verdammtes Missverständnis, worüber ich dich eigentlich schon die ganze Zeit aufklären wollte. Es war Glow, aber ich glaube, wenn du darüber auf Busted gekommen bist, ist das naheliegend, weil das war, glaube ich, so eine Zeit und ich kenne Busted auch noch und ich glaube, das hätte auch mal ein Songtipp von mir sein können. Aber es war wirklich Glow. Also da haben wir uns vorher komplett missverstanden.
Hatte Busted mal überhaupt Mr. Brown gecovert?
Nein, niemand hat Mr. Brown gecovert. Ihr solltet alle unbedingt Musiker dieser Zeit...
Ah, jetzt weiß ich's. Ja, du hast es vollkommen recht. Ich glaube, ich habe auch richtig den Songtipp so mit auf Podigee und Soundcloud und so veröffentlicht. Aber es wird ja einem auf YouTube dann immer noch so vorgeschlagen, diese Songs können ja auch gefallen. Und da wurde mir dann eben Busted vorgeschlagen. Deswegen bin ich irgendwie von Mr. Brown auf Busted, von Glow auf Busted gekommen.
Absolut. Es würde mich auch nicht wundern, weil ich habe ja für mich, weil du vorher gesagt hast, das Jahr 1860, die 1860er, ich habe mich wirklich... Dieses Jahr habe ich mich ja wirklich alt gefühlt, weil ich mir vorgenommen habe, vor vielen Jahren...
Das ist München 68er-Verein, oder?
Das ist auch ein Fußballverein. Aber ja, ich habe mir vor vielen Jahren habe ich mir vorgenommen und habe gesagt, wenn jemals in deinem Leben der Song Narcotic von Liquido gecovert wird...
Dann weißt du, du bist
alt. Dann weißt du, du bist alt. Und was ist dieses Jahr passiert?
Nee, oder?
Doch.
Und wer
hat's gecovert? Das war doch der Sommerhit, keine Ahnung, irgend so ein Techno-Duo.
Oh, das habe ich aber nicht mitgekriegt.
Doch, das läuft rauf und runter. Narkotik von irgendwie blau und schießt mich tot. Und was ist jetzt passiert?
Oh nein.
Was ist jetzt passiert
Mr.
im
Brown
Winter? Nein. Bittersweet Symphony von The Verve. Ein Song aus dem Jahr 1996 ist jetzt dieses Jahr 2019 im Herbst gecovert worden.
Oh nein, den fällt ja wirklich gar nichts
Bittersweet Neues mehr ein. Bittersweet Symphony, ein absolut fantastischer Song, der die Melancholie meiner frühen Pubertätsjahre wiedergibt, ist auch in diesem Jahr vor ungefähr 2 Wochen gecovert worden. Ich weiß leider auch nicht, wie die heißen. Aber den Song habe ich schon 2-3 Mal im Radio gehört.
Oh Mann.
Die nehmen dieses melancholische, dieses Mollartige und machen so mit so Techno-Beats und alles ein bisschen schneller und so mit 1,5 Geschwindigkeit gefühlt abgespielt und dann ist es jetzt ein Riesenhit, wird durch die Decke gehen. Wundert mich, dass du Narkotik gar nicht mitbekommen hast. Also das sind so, wo ich mir gesagt habe, diese 2 Songs, jetzt werden sie gecovert, jetzt bist du alt.
Ja. Deswegen wählen wir sie jetzt bewusst nicht auf unsere Playlist.
Genau, deswegen bist du jetzt mit Busted.
Und deswegen wählen wir Busted mit Year 3000.
Aber da kann ich gar nicht mehr sagen, aus welchem Jahr das ist. Weißt
das, du? Oh Gott, also ich weiß jetzt nicht aus welchem Jahr genau, aber schon so 2000 irgendwas. Das war auf jeden Fall das Musikvideo, wo sie durch diese Comicwelt in der Unterwasserwelt
fahren und so. Daran erinnere ich mich auch noch, das war ein unfassbar gutes Musikvideo eigentlich. Ja. Year 3000 von Busted ist ein Song aus dem Jahr 2002.
Oh, was?
17 Jahre.
Dani, no much has changed, but they live underwater.
Genau.
Ja, genau, so ist es. Und dann, they live underwater und dann halt auch so der Musikclip ist echt ganz so, hört mal rein. Ist ein Ohrwurm.
Aber vielleicht kann ich jetzt hier noch nachtragen, Bittersweet Symphony, das muss ich doch jetzt irgendwie hier noch finden. Also der Song ist wirklich aus dem Jahr 95 oder 96. Das haben wir wirklich rauf und runter gehört damals. Das ist ein Lied von The Verve und jetzt ist es gecovert worden von der Originalsong ist von 97. Okay, ich bin nah dran, aber 97.
Seid ihr schneller beim Googlen oder ist wahrscheinlich. Es
Wahrscheinlich. Und jetzt Gamper und Dadoni 2019. Ja. Gut, es wurde auch schon mal von David Garrett irgendwie arrangiert und so.
Ja gut, David Garrett.
Aber trotzdem, unfassbar, ja. Das wird mir hier gerade angezeigt, so mit in Kombination mit Wonderball von Oasis. Aber das geht gerade richtig ab. Also, da wird wirklich gerade viel gemacht. Und Narcotic Liquido ist natürlich auch großartig.
Ja, auf jeden Fall.
Wie heißen die jetzt? Die das gecovert haben. Das ist auch aus dem Jahr 97. Es war ein großes Jahr, da war ich 13.
Mhm.
Also wirklich unfassbar. DJ Gollum ist es nicht, aber das ist auch ein älterer Song.
Allein auch dieser Name.
Auf jeden Fall ist das auch gecovert worden und jetzt ist, jetzt sind wir hier wirklich
gut aufgestellt. Jetzt
passt. Ja, also DJ Gollum ist es nicht, aber da könnt ihr selber mal googeln.
Cool.
War ein sehr großer Hit dieses Jahr, bilde ich mir ein.
Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, trinken wir noch unseren guten blauen Zweigelt aus, weil der bringt uns ja ins Es.
Ja, und hören ein bisschen Year 3000 von Busted.
Und essen unsere Gobstopper und dann sind wir happy, oder?
Und dann sind wir für diese Woche happy, würde ich auch sagen.
Wir brauchen keine Vollnarkose.
Nee, mit der Vollnarkose, das...
aber und ich hoffe, du kommst noch gut nach Hause, Flo. Musst du mal erzählen, was dann da noch rauskommt.
Ja, du, vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist da jemand und sagt, hallo, ich habe mein Paket wie ein Nachbarn angenommen. Und ich so, oh, wie sind Sie?
Ja.
Wie kommen Sie in meine Wohnung? Wer sind Sie?
Oh Gott.
Ja.
Nein, ich hoffe, es wird dann nicht sowas passieren. Aber wir sind gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt, ja.
Dann mach's gut, mein Lieber.
Mach's gut. Ja, wir stoßen nochmal an zum Ausklang dieser Folge. Jetzt haben wir am Ende dann doch noch ein bisschen Strecke gemacht, indem wir noch philosophische Fragen aufgeworfen haben. Nach dem Sinn des Lebens, nach dem Es, Ich und Über-Ich. Deswegen,
das stimmt. Muss auch mal sein. Lucia meinte übrigens noch, falls wir immer, wenn wir sagen, so schreibt es in die Kommentare, ja wo denn, welche Kommentare? Also,
das frage ich mich eigentlich auch seit 30 Folgen.
Damit meinen wir auf YouTube, auf Soundcloud und gerne auch auf Instagram oder Facebook. Na klar, Spotify geht nicht, aber...
Oder auch persönlich bei Facebook.
Ja.
Ich freue mich auch gerne mal, wenn mir persönlich jemand schreibt.
Genau.
Weil jetzt schreiben mir nur Leute, hast du mein Paket angenommen? Vielen Dank. Das kriege ich jetzt auf Facebook. Ich hätte ganz gerne auch mal, boah, coole Folge.
Genau, also überlegt euch, jetzt wisst ihr Bescheid.
Und schickt uns Kopfstopper.
Ja, bitte.
Okay.
Macht's gut.
Ciao.
Wir am Feierabend. Der Podcast.